mein Begehren. Komme zu Hauf, Psalter und Harfe, wach auf. Lasse den Lobgesang hören. Oh, hey, hey. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy shall daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do. Oh, if with his love he befriend thee. Before him, let the amen sound from his people again. Gladly, for I we adore him. Oh, yes, we adore him.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein ganz herzliches Willkommen. Zuerst einmal Konfirmandinnen und Konfirmand. Wie schön, dass ihr da seid und dass wir alle heute mit euch diesen Tag feiern dürfen. Es ist eine große Freude für uns. Herzlich willkommen auch euren Eltern, Familien, Geschwistern, Angehörigen, Freundinnen, Freundinnen, Patinnen und Paten, allen, die hier sein können. Wie schön, dass noch ein paar dazukommen. Einige stehen noch im Stau auf der Autobahn und werden es, fürchten wir, nicht mehr schaffen, jedenfalls nicht für den Gottesdienst. Umso schöner, dass wir jetzt hier trotzdem bei diesem wunderbaren Wetter hier draußen sein können und ihr dieses Wetter auch hoffentlich für den ganzen Tag zum Feiern genießen könnt. Ja, ich sage auch ein herzliches Willkommen den Menschen, die am Telefon den Gottesdienst mitfeiern. Und vielen Dank für die Technik, die uns hier zur Verfügung steht dafür. Und ganz herzlichen Dank auch schon einmal jetzt für die schöne Musik, die uns heute begleitet. Herrn Ruben Hausmann, begleitet von Herrn Peter Paulnitz. Schön, dass Sie da sind und mit uns feiern. Die Taufkerzen, die wir hier vorne ich sehe, fehlt noch eine. Wer hat noch keine hier hingeschickt? Ja, natürlich. Die frischste, die jüngste Taufkerze. Kannst du in aller Ruhe hier an der Osterkerze anzünden und wenn du möchtest, dazustellen noch. Die Taufkerzen erinnern uns daran, was die Konfirmation ist. Und was wir alle heute mit euch zusammen und auch für uns feiern. Das Ja zu unserer Taufe. Gottes Weg mit uns. Er hat viel früher angefangen, als wir manchmal denken. Lobe den Herrn. Lasst uns miteinander singen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lasst uns im Wechsel beten mit Psalm 23. Ich bitte die Männer, mit mir zu beginnen und die Frauen mit den eingerückten Versen zu antworten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du salbest mein Haupt mit Öl, und schenkst mir voll ein. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Unser Gott, du schenkst uns diesen Tag. Wir danken dir für alle Jugendlichen, die sich heute konfirmieren lassen. Danke, dass wir dieses Fest mit ihnen feiern dürfen. Konfirmation heißt stark machen, befestigen, ermutigen. Lass sie und uns alle erfahren, dass du ein Gott bist, der stark macht und zum Leben hilft. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.
Wir hören die Lesung für den heutigen Gottesdienst. Sie steht im Matthäusevangelium im 5. Kapitel.
Lasst uns dazu aufstehen.
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja.
Liebe Konfirmandinnen, lieber Konfirmand, liebe Eltern, Verwandte, Freundinnen, Freunde, liebe Gemeinde. Für eure Konfirmation möchte ich gern einen der für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigttexte nehmen. Ich habe mich vor ein paar Jahren schon einmal damit beschäftigt und es gibt einfach einen Satz in diesem Text, den ich besonders gerne mag. Ich lese aus der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Atem gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Nicht, dass ich euch, den Jugendlichen, nichts zutrauen würde. Ich traue euch, jedem und jeder von euch, sehr, sehr viel zu. Aber das hier könnt ihr wahrscheinlich nicht so sehr nachvollziehen, so sehr ich mich für diesen einen Satz in dieser Übersetzung Martin Luthers begeistern kann, wie er mich fasziniert. Paulus hat eben über Gott gesprochen und dann sagt er: in ihm leben, weben und sind wir. Wisst ihr noch, ja bestimmt wisst ihr noch, was das ist, weben, weben. Natürlich waren es Frauen damals, die an großen hölzernen Webstühlen saßen, im Grunde damals moderne Maschinen, die ja tatsächlich mit der beginnenden Industrialisierung die qualitativ hochwertige Großproduktion von Stoffen möglich gemacht haben. Dann saßen die Frauen an diesen Webstühlen und fuhren dieses Gestell, durch das die Fäden transportiert wurden, hin und her. Und so entstand aus den unterschiedlich farbigen Fäden ein Gewebe. Und das ist einem wahrscheinlich schon mehr Menschen zu einem Bild geworden für unser Leben. Ein Bild für mein, für dein Leben. Ein dichtes Gewebe aus ganz verschiedenen Fäden, ganz unterschiedliche Farben, helle, dunkle, leuchtende, matte, verschieden starke Fäden, manche glatter, manche etwas rauer. Man sieht auch gar nicht alle, weil vieles im Hintergrund läuft, sich verbirgt und doch immer mit ausmacht, was auf der Vorderseite sichtbar wird. In Gott leben, weben und sind wir. Wo wir auch sind, was wir tun oder denken, was uns freut oder traurig macht, wo wir Erfolg haben oder Niederlagen leiden, ob wir schlafen, essen oder trinken oder feiern, immer sind wir in dieser Welt und in diesem Leben von Gott umgeben. Die Welt, die uns umgibt, die Luft, die wir atmen, dass ich ein lebendiger Mensch bin und tatsächlich ein ganz schönes Exemplar, ein Original auf jeden Fall, dass ich unverwechselbar bin, vom Fingerabdruck bis zu der Art, wie ich mein Brötchen schmiere und was immer es bei euch sein mag, die Freude an Musik oder an der Natur, Kreativität, Einfälle, Ideen, eure Kraft, auch in Schwäche, Bedrängnis, Niederlagen durchzuhalten und weiterzugehen, Empfindsamkeit, alles das hat mit Gott zu tun. In ihm leben, weben und sind wir. Jetzt könnt ihr meine Begeisterung an dieser Stelle teilen. Ihr müsst das natürlich nicht und sie auch nicht. Sie können auch sagen, naja, das ist der Pfarrer, der wird bezahlt dafür, dass er das glaubt. David Foster Wallace, ein, wie ich finde, wunderbarer amerikanischer Autor, soweit ich weiß, kein Christ und keiner Kirche zugehörig. Er beobachtet den Buddhismus, aber auch das Christentum aus einem gewissen Abstand heraus, aber eben auch mit einem sehr guten Blick, finde ich, für unsere Welt, für die Menschen. David Foster Wallace hat im Jahr 2005 eine Rede gehalten vor dem Abschlussjahrgang eines Colleges in den USA und beginnt diese Rede mit einer kleinen Geschichte. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: Morgen, Jungs, und wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: Was zum Teufel ist Wasser? In ihm leben, weben und sind wir. Die meisten Menschen im alten Athen, ihr erinnert euch an den eben gelesenen Predigtext, waren sich darüber ziemlich sicher, Gott umgibt uns. Allerdings, auch wenn man sich in diesem Glauben einig ist, kann das sehr verschiedene Folgen haben. Das ist ähnlich wie mit Eltern. Es kann mir ein Gefühl der Geborgenheit geben. Der Gedanke kann mich aber auch nerven, dass gleich schon wieder ein Erwachsener ins Zimmer kommt und wissen will, wie lange ich schon am Computer hocke, ob ich eigentlich schon meine Hausaufgaben gemacht habe und ob ich mich in diesem Jahr nochmal an Arbeiten in Küche, Haus oder Garten beteiligen will. Den meisten der Athenern war der Gedanke an Gott vertraut, aber auch mit Angst verbunden. Darum stand auf dem Marktplatz in zentraler Lage in Athen ein Altar geweiht den unbekannten Göttern. Man wollte sicher gehen, dass ein Gott, den man vielleicht vergessen oder übersehen haben könnte, da nicht aus Zorn Schreckliches über die Menschen hereinbrechen lässt. Und auf einmal sind uns, glaube ich, die Athener ganz schön nah, denn ich glaube, das kennen wir. Habt ihr schon mal Angst gehabt, Ansprüchen nicht zu genügen? Vielleicht nicht mit Prügeln, aber irgendwie doch abgestraft zu werden, wenn ihr geforderte Leistungen nicht bringt, klein gemacht oder bloßgestellt zu werden, weil jemand eure Privatsphäre nicht respektiert. Dieses Gefühl, immer irgendwie sein zu müssen, so und so auszusehen oder euch zu verhalten, damit es für andere in Ordnung ist. Unsere Vorfahren, die Germanen, hatten, als das Christentum in dieser Gegend noch nicht bekannt war, einen Glauben, der sehr stark von Angst geprägt war. Mir macht es Kummer, wenn Menschen einem Glauben an Gott folgen, der Angst macht. Einem Glauben, der Gott, Gebote oder Gesetze über ein Menschenleben stellt. Einem Glauben, den nicht alle Menschen gleich wertvoll sind, der vielleicht sogar bereit ist, Menschen zu opfern, weil er glaubt, für eine gute Sache zu kämpfen. Wir erleben das auch heute in manchen Teilen der Welt, wie bei Kyrill, dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau. Das ist Glaube an Macht und an eine Nation, aber nicht mehr Glaube an Christus. Ist es dann besser, an keinen Gott zu glauben, sich da völlig rauszuhalten, der Kirche den Rücken zu kehren? Manche Leute reden heute so. Ich halte das für kurzsichtig und für nicht zu Ende gedacht. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der an nichts glaubt. Manche sagen das zwar, aber meistens merkt man doch sehr schnell, was alles sie zu ihrem Gott machen und welchen Gesetzen sie folgen. Und vielleicht merkt ihr hier schon, dass Glauben etwas ist, was sich eben nicht nur auf Gott bezieht. Wir alle glauben, das durchzieht unser Leben wie Wasser den Ozean. Und ich möchte euch gerne erzählen, wie David Foster Wallace das beschreibt. Er spricht an dieser Stelle noch gar nicht von Gott. Er findet etwas, worin wir leben und weben, was unseren Alltag so prägt, was so alltäglich ist, dass es uns oft wie den beiden jungen Fischen geht. Wir merken das gar nicht. Und doch ist es da. Und es hat mehr mit Glauben zu tun, als man auf den ersten Blick denken möchte. Er erzählt es für einen berufstätigen Erwachsenen, aber ich bin sicher, ihr könnt euch das auch für eine Schülerin und einen Schüler vorstellen. Ein Mensch, sagt er, kommt abends nach 8 oder 9 Stunden anstrengender Arbeit aus dem Büro und will, müde, gestresst, nur noch nach Hause. Freut sich auf ein gutes Abendessen, ein paar Stunden Entspannung, dann früh in die Falle, denn morgen geht das Gleiche ja von vorne los. Auf dem Nachhauseweg fällt ihm ein, es ist nichts zu essen im Haus. Durch den Feierabendverkehr braucht er unheimlich lange zum Supermarkt, bis er dort alles im Einkaufswagen hat, vorbei an Teenagern, die gedankenlos im Weg stehen, älteren Menschen, die für alles doppelt so lang brauchen, dauert es noch einmal. Dann steht er in einer langen Schlange, weil nicht alle Kassen geöffnet sind. Aber was bringt es, den Ärger an der Kassiererin auszulassen, die selber überarbeitet ist? Hier, so Foster Wallace, fällt eine Entscheidung. Nein, er sagt, in der Regel fällt sie eben nicht. Denn es gibt eine Standardeinstellung, so nennt er es mit einem Wort aus der Computersprache. Und das Bild ist euch vielleicht heute näher als der alte Webstuhl. Er spricht von unserer inneren Festplatte, die von Geburt an so verdrahtet ist, dass ich, solange ich nicht echt nachdenke, beim Einkaufen nach einem anstrengenden Tag jedes Mal sauer und niedergeschlagen sein werde. Warum? Es liegt an meiner Standardeinstellung von Geburt an. In der Einstellung, mit der ich und jeder Mensch auf die Welt kommt, bin ich der Mittelpunkt der Welt. Und alles andere, Menschen oder Dinge, sind eben rechts von mir oder links von mir, über mir oder unter mir, vor mir oder hinter mir. Meine Gefühle sind mir nah. Die der anderen müssen ja erst in Worte gefasst oder anders mitgeteilt werden. Und weil sich darum Situationen wie die eben beschriebene alle um mich drehen müssen, um meinen Hunger, um meine Erschöpfung, um meinen Wunsch, endlich nach Haus zu kommen, darum hat es den Anschein, als stünde die ganze Welt mir im Weg. Und wer zum Teufel sind diese ganzen Leute, die mich nicht vorbeilassen? Warum muss die Frau vor mir im Auto mit ihrem Handy telefonieren? Warum müssen all diese großen Geländewagen fahren, die zwei Parkplätze blockieren? Warum schneidet die Frau meine Spur, um 10 Meter vor mir an der roten Ampel zu stehen? Warum kapiert die Lehrerin nicht, was ich drauf habe? Warum nimmt sie mich immer im falschen Moment dran? Und interessiert sich eigentlich mal jemand, wie es in mir drin aussieht? Beurteilen die mich nur nach meinem Äußeren? Nun kann man all diese Dinge, meint Foster Wallace, eben auch ganz anders sehen. In dem protzigen Geländewagen sitzt vielleicht ein Mensch, der schon einmal einen schrecklichen Autounfall erlebt hat. Sein Therapeut hat ihm geraten, sich ein großes, schweres Auto zuzulegen, damit er sich beim Fahren wieder sicher fühlt. In dem Auto, das meine Spur schneidet, fährt vielleicht eine Mutter, die ihr Kind so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen will. Die Frau im Supermarkt, die ihr Kind angeschnauzt hat, hat vielleicht 3 Nächte nicht geschlafen, weil sie einen kranken Mann pflegt. Das alles ist natürlich unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Woraus es ankommt, es hängt von meiner Sichtweise ab. Es geht um meine Entscheidung, was ich glaube. Foster Wallace, in den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins, da gibt es keinen Atheismus. Es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Und er sagt, es gibt sehr gute Gründe, sich dabei für Gott zu entscheiden. Denn fast alles andere, was wir anbeten können, frisst uns bei lebendigem Leibe auf. Und er nennt Beispiele. Wenn wir Geld und Güter anbeten, wenn hierin für uns der wahre Sinn des Lebens liegt, können wir davon niemals genug bekommen. Wir werden nie das Gefühl haben, es wäre mal ausreichend genug. Wenn wir unseren Körper, die Schönheit, erotische Reize anbeten, ich schaue beim Seppen immer mal kurz in Germany's Next Topmodel rein, dann werden wir uns immer irgendwie hässlich finden. Und wenn sich Zeit und Alter bemerkbar machen, werden wir 1000 Tode sterben, bevor man uns wirklich unter die Erde bringt. Wenn wir die Macht anbeten, werden wir uns schwach und ängstlich fühlen und immer mehr Macht über andere brauchen, um die eigenen Ängste in Schach zu halten. Wenn wir den Verstand anbeten und als schlau gelten wollen, werden wir uns am Ende dumm vorkommen als ein Hochstapler, dem man jeden Moment auf die Schliche kommen könnte und so weiter. Es sind verschiedene Weisen zu glauben, in die wir hineinschlittern, ohne es zu merken. Und dann bestimmen sie aber, wie wir die Menschen sehen und sie beurteilen und eben auch uns selbst und fressen uns bei lebendigem Leibe auf. Es ist nicht egal, was wir glauben. Es ist wichtig in diesem Leben, dass wir uns klar werden, woran wir glauben, wofür wir etwas einsetzen. Unsere Zeit, Geld, Eifer, Interessen und Leidenschaft und was uns alles eben so wichtig ist, dass wir anderes dahinter zurückstellen. Es gibt ein Leben, das Paulus mit den Worten Glauben, Hoffnung und Liebe zusammenfasst. Es gibt ein Leben, das in große Freiheit führt und zu guten Beziehungen, zu Freude, zu Glück, zu der Erfahrung, dass es einen Sinn hat, eine Bedeutung dieses Lebens. Kurz, es gibt ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Es entscheidet sich etwas daran, dass wir keine falschen Götter verehren, sondern dem Gott folgen, der uns zum Leben hilft, zu uns selbst hilft und zu anderen. Und da geht es schon um eine Entscheidung bei eurer Konfirmation, die ihr heute nicht abschließend treffen müsst, aber die ihr weiterverfolgt, prüft, damit eure Erfahrungen macht und dranbleibt, damit es euch nicht geht wie den beiden jungen Fischen, die keine Ahnung haben, in welchem Strom sie schwimmen. Eine Geschichte noch zum Schluss aus diesem Büchlein von David Foster Wallace. Da stehen 2 Männer in einer Bar irgendwo in der Wildnis von Alaska. Der eine ist Christ, der andere Atheist. Und die beiden diskutieren über die Existenz Gottes mit dieser Beharrlichkeit, die man zwischen dem 4. und 5. Bier entwickelt. Sagt der Atheist, pass auf, ich habe schon gute Gründe, nicht an Gott zu glauben. Es ist auch nicht so, dass ich es niemals probiert hätte. Letzten Monat erst bin ich weit weg vom Camp in so einen fürchterlichen Schneesturm geraten. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich habe mich total verirrt. 40 Grad unter Null, da habe ich es gemacht. Ich habe es einfach mal probiert. Ich bin im Schnee auf die Knie und habe geschrien: Gott, wenn es dich gibt, ich stecke in diesem Schneesturm fest und sterbe, wenn du mir nicht hilfst. Der religiöse Mann in der Bar schaut den Atheisten ganz verwundert an. Ja, aber da musst du doch jetzt an ihn glauben. Schließlich sitzt du hier, quicklebendig vor mir. Der Atheist verdreht die Augen, als wäre der Christ jetzt der letzte Dummkopf. Quatsch, Mann, da sind bloß zufällig ein paar Eskimos vorbeigekommen und haben mir den Weg zurück ins Camp gezeigt. Wenn wir die Dinge anders sehen können, so dass wir in ihnen Gott erkennen und der Liebe etwas zutrauen, dann ist das ein Geschenk, ist eine Gnade. Ich weiß, ich brauche Gott, der meine Selbstbezogenheit durchbricht und mir hilft, mit anderen Augen ihn und auch die Menschen zu sehen und nicht nur mich selbst. Hier bei eurer Konfirmation geht es nicht darum, irgendetwas zu glauben. Es geht vielmehr darum, gerade nicht alles zu glauben, was heute verkauft wird, und Augen, Herz und Verstand offen zu halten für das, was zählt, was ein Leben trägt, was Bestand hat. Ich habe noch nichts Besseres gefunden als unseren Glauben, einen sehr schönen, einen befreienden Glauben, und wünsche euch, dass ihr das entdeckt. Das hier ist Wasser. Und hinter diesen Eskimos steckt vielleicht viel mehr. In Gott leben und weben und sind wir. Wallace schließt seine Rede an die Abschlussklasse der College-Absolventen mit dem Satz: Ich wünsche Ihnen weit mehr als Glück. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Lasst uns singen. Bitte Sie aufzustehen. Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmand, ihr seid auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft worden, damit sein Segen sich in eurem Leben entfaltet und Früchte trägt. Als Konfirmandengruppe habt ihr in unserer Gemeinde immer noch auch unter den Bedingungen der Pandemie eine besondere Zeit erlebt, in der vieles auch untergegangen ist. Wir alle haben uns umstellen müssen. Für uns Christen ist der Glaube das Fundament, das unser Leben trägt. Aus ihm kommt unsere Zuversicht und Hoffnung, gerade da, wo wir bedroht oder angefochten sind. Damit euch der Glaube Halt, Hilfe und Orientierung gibt, bitten wir euch. Bleibt in der Gemeinschaft der Christen, hört mit uns auf Gottes Wort, nehmt eure Verantwortung als Christinnen und Christen in der Welt wahr. Ich frage euch, wollt ihr im Vertrauen auf Gott euer Leben führen und dazu den Segen Gottes empfangen, so antwortet gemeinsam Ja mit Gottes Hilfe. Liebe Eltern, Patinnen, Paten, liebe Gemeinde, die Konfirmation bedeutet auch einen Schritt des Erwachsenwerdens. Ihre Kinder sind mündig in Fragen ihres Glaubens. Und sie merken schon jetzt, dass ihre Kinder mehr und mehr die eigenen Wege gehen und finden müssen. Als Christen wollen wir füreinander da sein, wo wir gebraucht werden, uns aber auch Freiraum geben und loslassen im Vertrauen auf Gott. Begleiten Sie Ihre Kinder mit Ihrem Gebet, wie wir es auch als Gemeinde tun wollen. So lasst uns miteinander, jung und alt, unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr, du sprichst zu uns vom Leben. Wir nehmen noch einmal Platz und singen. Bitte den Konfirmand, die Konfirmandin, deren Namen ich nenne, aufzustehen, zusammen mit den Menschen, die ihn, die sie jetzt segnend begleiten. Justus Elias Lengemann. Dein Konfirmationsspruch: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Koko Zoe Opalka, dein Konfirmationsspruch: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Dominik Rück, dein Konfirmationsspruch: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Und Paula Marie Ruppert, dein Konfirmationsspruch: Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Gott behüte dich, er behüte deine Seele. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Er segnet dich und du wirst ein Segen sein. Amen. Thank you.
Hallo, liebe Konfis. Ihr habt's geschafft. Genug Psalme, Glaubensbekenntnisse und Gebete auswendig gelernt. Genug Gottesdienste besucht. Endlich mal wieder sonntags ausschlafen. Keine langen Bibellesungen mehr und auch keine seltsamen Lieder, die von Kirchenbesuchern schräg mitgesungen werden. Endlich wieder frei? Aber vielleicht vermisst ihr ja auch einmal in der Woche in eure Gruppe zu kommen. Konfi ist meistens ein Ort, der ganz anders ist als das normale Alltagsleben. Menschen, die absolut nichts miteinander zu tun haben, die ganz andere Ansichten, Verhältnisse und Leben haben, treffen aufeinander und verbringen eine Stunde miteinander. Der oder die eine ist eher vorlaut und zeigt, wo es lang geht, der oder die andere ist eher schüchtern. Der oder die eine interessiert sich für Minecraft, der oder die andere für Instagram. Instagram-Hilfe. Trotzdem werden alle dazu verdonnert, eine Stunde miteinander zu verbringen. Aber in einer Stunde kann viel passieren. Eine Stunde voller Lachen, eine Stunde voll Kreativität, eine Stunde voll mit Gesprächen oder voll mit Nachdenken. Oder vielleicht auch einfach nur eine Stunde trocken absitzen. Okay, aber vielleicht ist ja auch eine schöne Gemeinschaft entstanden. Vielleicht habt ihr neue Freunde gefunden. Vielleicht vermisst ihr ja dann doch eure Konfizeit. Den Spaß oder so? Egal, was ihr denkt. Ich wünsche euch, dass ihr eure Konfizeit gut in Erinnerung behaltet und vielleicht auch etwas von dem mitnimmt, was für mich Kirche bedeutet. Kirche kann viel mehr sein als stures Auswendiglernen oder zwanghaftes in den Gottesdienst gehen. Für mich ist es die Freiheit, das, was man über Gott denkt, wie man über ihn zweifelt, aber auch die eigenen Ansichten und Meinungen offen auszusprechen und zu diskutieren. Seine ganze Welt auch mal in Frage stellen zu dürfen. Und vor allem Gemeinschaft. Der Spaß auf einer Freizeit, das Vorbereiten der Konfitage oder irgendwas etwas anderes, das man halt mit Freunden macht, die man durch die evangelische Jugend kennengelernt hat. Ich weiß nicht, was Kirche für euch bedeutet. Das ist auch eigentlich überhaupt nicht wichtig. Aber man kann ja vielleicht mal drüber nachdenken und es herausfinden. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß auf eurer Feier und guten Appetit im Namen des KVs. Herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße.
Lasst uns beten und dazu aufstehen. Unser Gott, wir danken dir für die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Gib du ihnen die Fähigkeit, aus den vielen Stimmen, die auf sie eindringen, deine Stimme herauszuhören. Mach sie stark in der Gewissheit, von dir geliebt zu sein. Leite sie auf guten Wegen und behüte sie.
Unser Gott, wir danken dir für ihre Eltern und Familien. Hilf ihnen, die Jugendlichen ins Erwachsenenwerden zu begleiten, sie loszulassen ins eigene Leben und doch eine gute Beziehung zu ihnen zu behalten.
Wir danken dir für alle Menschen, die sie für eine Zeit begleiten, für Lehrerinnen und Lehrer, Freundinnen und Freunde, und bitten, dass sie Zeit und Verständnis für sie haben und miteinander einüben, wie Zusammenleben gelingt. Und schenk den Jugendlichen auch Menschen, die sie auf dem Weg des Glaubens begleiten.
Unser Gott, wir danken dir für alle Menschen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Segne ihr Tun, dass es dazu beiträgt, unseren Kindern und Enkeln eine bewohnbare Erde für alle Menschen zu hinterlassen. Wir denken heute besonders an die Menschen, die durch Krieg, Klimawandel und alle Formen der Ausbeutung ihre Leben verlieren oder anders Schaden leiden. Brich du, Gott, alle harten Herzen, die sich dem Frieden und möglichen Lösungen immer noch verweigern.
Auf dein Erbarmen, Gott, sind wir alle angewiesen. Hilf uns, deiner Liebe zu vertrauen und dir in Wort und Tat zu folgen an jedem Tag unseres Lebens. Und alles, was uns bewegt, lasst uns Gott sagen mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte einmal einen ganz herzlichen Dank noch einmal sagen den Musikern, Herrn Ruben Hausmann und Herrn Peter Paulnitz. Vielen, vielen Dank für die schöne Musik. Vielen Dank auch dem Mann an der Technik, Bernd Thielsch, und dem Ehepaar Schmidt, die es möglich gemacht haben, dass wir hier draußen miteinander feiern können, in der Sonne unter den Bäumen. Herzlichen Dank auch euch. Auch im Konfirmationsgottesdienst haben Sie die Möglichkeit, nachher, wenn Sie gehen, vorne am Tisch eine Kollekte einzuwerfen. Der Kirchenvorstand beschließt über diese Kollekten, und an diesem Wochenende sollen Sie, passend der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, zugutekommen, also möglich machen, dass auch jemand, der nicht so viel Geld mitbringt, an Freizeiten teilnehmen kann. Dabei möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir euch sehr gerne zu einem Tag auf dem Wasser mit Booten, mit Kanus einladen möchten im September, und vielleicht auch noch zu der einen oder anderen schönen Sache, zu der ihr herzlich willkommen seid. Wir schreiben euch dann noch mal. Die Gottesdienstblätter dürft ihr, wenn ihr sie als Erinnerung gerne zusammen mit eurer Urkunde behalten möchtet, gerne mitnehmen. Ansonsten bitte ich Sie, die einfach auf dem Platz liegen zu lassen für die Gottesdienste, die wir morgen feiern. Dann bitte ich die Jugendlichen, die Konfirmierten, im Anschluss an den Gottesdienst doch nach vorne zu kommen, einmal um eure Taufkerzen, dann aber auch um eure Urkunden mitzunehmen. Und vielleicht möchte ein oder andere auch hier noch ein Foto von euch machen. So. Ja, ich wünsche euch und Ihnen allen mit den Jugendlichen zusammen ein sehr schönes Feiern und viel Freude an diesem Tag. Einmal singen wir noch, und ein neuer Morgen. Unter seinem Segen gehen wir in diesen Tag und alles, was vor uns liegt. Wir stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz.